Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie bei uns in Radio Horeb mit dabei sind. Bei uns zu Gast ist heute wiederum Herr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr Cassetti.
Grüß Gott, Frau Frei.
Wir haben in der letzten Sendung gemeinsam die Aussagen des Katechismus zur christlichen Heiligkeit betrachtet und fahren heute fort mit dem Artikel 14. Dort geht es um die Kirche, Mutter und Lehrmeisterin. Diesem Kapitel möchten wir uns heute widmen. Gerade bei sittlichen Fragen hört man ja immer wieder den Einwand, dass sich die Kirche nicht einmischen soll, das ginge sie doch überhaupt nichts an. Oder das Schlagwort Jesus ja, Kirche nein, das ist immer häufiger und weit verbreitet. Wir möchten nun auf den Grund gehen, die Kirche, sie ist Mutter und Lehrmeisterin. Herr Domherr Cassetti, zu Beginn vielleicht die Frage, weshalb hat die Kirche Ihrer Meinung nach mit so vielen Vorurteilen zu kämpfen ihr gegenüber?
Ja, sie vertritt natürlich Auffassungen, die dem Menschen in seinem Bedürfnis nach Selbstherrlichkeit entgegenstehen. Sie ist manchmal unbequem, die Kirche, obwohl, wenn man es genauer bedenkt, sie eigentlich das Wohl und das letztlich das Heil des Menschen im Auge hat, aber eben so der Zeitgeist meint immer, die Kirche müsse sich ändern und uns anpassen, aber vielleicht würde es uns besser gehen, wenn wir uns mehr der Kirche, unserer Mutter und Lehrmeisterin, annähern würden und anpassen würden.
Und dieser Kirche als Mutter und Lehrmeisterin möchten wir uns eben heute widmen. Liebe Zuhörer, wir fahren fort auf der Seite 523 im Katechismus beim Punkt 2030. Dort heißt es: Der Getaufte erfüllt seine Sendung in der Kirche, der Gemeinschaft aller Getauften. Von der Kirche empfängt er das Wort Gottes, das die Weisungen des Gesetzes Christi enthält. Von der Kirche empfängt er die Gnade der Sakramente, die ihn auf dem Weg stärkt. Die Kirche gibt ihm das Beispiel der Heiligkeit. In der heiligen Jungfrau Maria erkennt er die Gestalt und die Quelle dieser Heiligkeit. Er gewahrt sie im unverfälschten Zeugnis derer, die sie leben. Er entdeckt sie in der geistlichen Tradition und in der langen Geschichte der Heiligen, die ihm vorausgegangen sind und deren jeweiliger Gedenktag in der Liturgie gefeiert wird.
Ja, hier ist nun eben nicht ganz allgemein der Mensch im Blickpunkt, sondern der Getaufte. Der Christ ist im Blickpunkt des Katechismus und wird ihm eben gesagt, du bist nicht einfach für dich allein Christ, sondern eben in der Gemeinschaft der Kirche. Es wird daran erinnert, was die Kirche uns Getauften alles schenkt, um uns auf unserem Lebensweg beizustehen. Eben das Wort Gottes, die Sakramente und dann besonders hervorgehoben die Heiligen, die uns zeigen, dass dieser christliche Lebensanspruch gelebt werden kann.
Das sittliche Leben ist ein geistiger Gottesdienst. Im Leib Christi, den wir bilden und in Verbindung mit der Darbringung der Eucharistie, bringen wir uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. In der Liturgie und der Feier der Sakramente verbinden sich Gebet und Lehre mit der Gnade Christi, um das christliche Handeln zu erhellen und zu nähren. Wie das ganze christliche Leben findet das sittliche Leben seine Quelle und seinen Höhepunkt im eucharistischen Opfer.
Ganz wichtig eben diese Quelle der Eucharistie, aus der wir leben und die uns die Kraft schenkt, dann im Alltag diese göttliche Liebe, die wir erfahren haben in der Eucharistie und immer neu erfahren, dann auch für andere erfahrbar zu machen. Und eben wichtig der erste Satz, das sittliche Leben selbst ist ein Gottesdienst. Wir können also als Christen nicht einfach Werktag und Sonntag, Gottesdienst und Alltag auseinander dividieren, sondern das ist innerlich miteinander verbunden. das Leben selber ist eben, soweit es zur Ehre Gottes und in der Hingabe an Gott gelebt wird, ein Gottesdienst im Alltag. Egal, was wir tun und wo wir stehen, wir leben als Getaufte eben, wir machen die Kirche gegenwärtig und dann wird das ganze Leben eben zum Gottesdienst.
Sittliches Leben und Lehramt der Kirche. Die Kirche ist die Säule und das Fundament der Wahrheit. Den feierlichen Auftrag Christi zur Verkündigung der Heilswahrheit hat die Kirche von den Aposteln erhalten. Der Kirche kommt es zu, immer und überall die sittlichen Grundsätze auch über die soziale Ordnung zu verkündigen, wie auch über menschliche Dinge jedweder Art zu urteilen, insoweit die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen dies erfordern.
Das sind zwei Zitate. Das erste aus Lumen Gentium, der Konstitution über die Kirche des Zweiten Vatikanums, und das zweite aus dem Codex Juris Canonici, die eigentlich ganz allgemein sagen, dass die Kirche eine Zuständigkeit hat, eben nicht nur für reine Glaubensfragen, sondern auch für Fragen des sittlichen Lebens, aber nicht in jeder Hinsicht, sondern vor allem, soweit es eben die Grundrechte der menschlichen Person betrifft und das Seelenheil. Letztlich geht es der Kirche immer darum, um das ewige Heil des Menschen. Also sie äußert sich nicht über jedes Detail des alltäglichen Lebens, sondern über die Themen und Fragen, wo die Menschenwürde und das Heil der Seelen ins Spiel kommen.
Das Lehramt der Hirten der Kirche auf dem Gebiet der Moral wird für gewöhnlich in der Katechese und Predigt ausgeübt, mit Hilfe der Werke der Theologen und der geistlichen Schriftsteller. Unter Leitung und Aufsicht der Hirten ist das Vermächtnis der christlichen Moral von Generation zu Generation weitergegeben worden. Dieses besteht aus einer unverwechselbaren Gesamtheit von Regeln, Geboten und Tugenden, welche sich aus dem Glauben an Christus ergeben und durch die Liebe belebt werden. Diese Katechese nimmt nach alter Tradition neben dem Glaubensbekenntnis und dem Vaterunser den Dekalog zur Grundlage, der die für alle Menschen geltenden Grundsätze des sittlichen Lebens ausspricht.
Also das Lehramt der Kirche ist eben eigentlich nicht nur das, was der Papst oder allenfalls der Bischof sagt, sondern im alltäglichen christlichen Leben findet eben dieses Lehramt statt in Katechese und Predigt. Da wird es ausgeübt. Und dann wird gesagt, dass eben die katholische Moral ein Gesamt ist, eine Summe von Geboten, Regeln, Weisungen, die eben angereichert sind durch theologische Überlegungen im Laufe der Jahrhunderte, und so ist ein ganzes Regelwerk entstanden. Das heißt ja, das sei unverwechselbar, es ist eben christlich geprägt, es ist nicht eine humanistische Moral, sondern eine, die sich eben an der Botschaft von Jesus Christus orientiert und lebt eben aus der Begegnung mit Christus in den Sakramenten zum Beispiel.
Der Papst und die Bischöfe sind authentische, das heißt mit der Autorität Christi versehene Lehrer, die dem ihnen anvertrauten Volk den Glauben verkündigen, der geglaubt und auf die Sitten angewandt werden soll. Das universale, ordentliche Lehramt des Papstes und der in Gemeinschaft mit ihm stehenden Bischöfe lehrt die Gläubigen die zu glaubende Wahrheit, die zu lebende Liebe und die zu erhoffende Seligkeit.
Also in der katholischen Kirche ist das eigentliche, das authentische Lehramt nicht bei den Professoren, sondern beim Papst und den Bischöfen. Sie haben die eigentliche Autorität und ihnen ist es gegeben, nun den ihnen anvertrauten Gläubigen eben zu sagen, wie ein christliches Leben aussieht. Also das ist ganz wichtig, denn hier und da treten Professoren auf, so mit dem Anspruch, wir wissen es eigentlich besser als der Papst und die Bischöfe, aber die Gläubigen, soweit sie katholisch sind, sind gehalten, sich eben zu orientieren an den Weisungen des Papstes und der Bischöfe.
Die höchste Stufe in der Teilhabe an der Autorität Christi wird durch das Charisma der Unfehlbarkeit gewährleistet. Diese reicht so weit wie das Vermächtnis der göttlichen Offenbarung. Sie erstreckt sich auf alle Elemente der Lehre, einschließlich der Sittenlehre, ohne welche die Heilswahrheiten des Glaubens nicht bewahrt, dargelegt und beobachtet werden können.
Zunächst einmal wird hier festgehalten, eben dieses Charisma, diese besondere Gabe der Unfehlbarkeit, die beim Papst liegt und bei den versammelten Bischöfen mit ihm zusammen. Und nun wird gesagt, diese Unfehlbarkeit, das ist eigentlich die Zusage Christi, dass seine Kirche durch den Heiligen Geist davor bewahrt wird, als Gesamte in wichtigen Dingen in die Irre zu gehen. Und hier wird nun eben betont, diese Unfehlbarkeit erstreckt sich nicht nur, dieser Schutz vor Irrwegen erstreckt sich nicht nur auf eigentliche Glaubensfragen, sondern eben auch auf Fragen, die mit dem christlichen Leben, mit der Sittenlehre zusammenhängen. Soweit sie eben wieder mit dem Heil des Menschen und der Würde der Person zusammenhängen.
Die Autorität des Lehramtes erstreckt sich auch auf die einzelnen Gebote des natürlichen Sittengesetzes. Es ist heilsnotwendig, sie zu beobachten, wie der Schöpfer es verlangt. Wenn das Lehramt der Kirche die Vorschriften des sittlichen Naturgesetzes in Erinnerung ruft, übt es einen wesentlichen Teil seiner prophetischen Aufgabe aus, den Menschen zu verkünden, was sie in Wirklichkeit sind, und sie daran zu erinnern, was sie vor Gott sein sollen.
Das ist wichtig, dass eben dieses Lehramt, diese Autorität sich nicht nur jetzt auf spezifisch christliche Weisungen erstreckt, sondern auch auf das, was sozusagen von der Schöpfung her im natürlichen Sittengesetz dem Menschen vorgegeben ist. Also das Lehramt hat die Autorität, eben auch Themen, die in den 10 Geboten vorkommen und die irgendwie zum gemeinsamen Schatz der Sittlichkeit der Menschheit gehören, näher zu präzisieren. Und dazu etwas zu sagen, zu diesen Themen des Rechtes auf Leben, der Ehrfurcht vor den Eltern und denen man die Weitergabe der Tradition verdankt und alle diese Themen der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit des Menschen. Dazu hat das Lehramt die Vollmacht, sich zu äußern.
Das der Kirche anvertraute Gesetz Gottes wird den Gläubigen als Weg des Lebens und der Wahrheit gelehrt. Die Gläubigen haben das Recht, in den heilsamen göttlichen Geboten unterwiesen zu werden, die das Urteilsvermögen läutern und mit Hilfe der Gnade die verwundete menschliche Vernunft heilen. Sie haben die Pflicht, die durch die rechtmäßige Autorität der Kirche erlassenen Anordnungen und Vorschriften zu beobachten. Selbst wenn diese disziplinärer Natur sind, erfordern sie Folgsamkeit in Liebe.
Also hier ist ein Recht der Gläubigen festgehalten, nämlich dass sie unterwiesen werden in den göttlichen Geboten, und zwar eben auch zutreffend unterwiesen werden, dass sie nicht in die Irre geführt werden, sondern dass sie kennenlernen können, was der Wille Gottes ist, so wie die Kirche ihn auslegt. Und auf dem Hintergrund dieses Rechtes ist dann auch die Pflicht zu sehen, eben die Anordnungen und Vorschriften der Kirche zu beobachten.
Da vielleicht gleich eine Frage, Herr Domherr Cassetti, wenn es das Recht ist, eben unterwiesen zu werden, und daraus ergibt sich ja auch die Pflicht, den Anordnungen Folge zu leisten. Wenn jetzt aber in vielen Gebieten einfach die Katechese unterlassen wird, wo man sagen muss, viele wissen eigentlich gar nicht mehr, was denn wirklich Lehre ist, was die göttlichen Gebote vielleicht schon noch, da aber viel weiter nicht, sind die dann auch von der Pflicht entbunden, sie zu beobachten in einem gewissen Sinn?
Nein, von der Pflicht direkt entbunden sind sie nicht, aber sie sind sicher ein Stück weit, sind das dann mildernde Umstände in der Beurteilung des Verhaltens dieser Menschen. Mhm. Also, um jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu machen, wenn viele junge Leute heute vor der Ehe zusammenziehen, weil das alle so machen, weil man ihnen das, sie haben zwar noch so ein vages Gefühl, dass das der Kirche nicht ganz so gefällt, aber sie kennen die Gründe nicht, sie sind eben nie angemessen in diesen Themen unterwiesen worden, dann kann man sagen, objektiv gesehen ist das Verhalten an und für sich schwer sündhaft, aber in diesem konkreten Fall nimmt die Schuld ab, weil sie ja gar nie richtig unterwiesen worden sind, weil sie die Gründe nicht irgendwie vermittelt bekamen, so dass sie sie auch nachvollziehen konnten.
Mhm. Gut, danke. Wir machen weiter beim Punkt 2038, liebe Zuhörer, auf der Seite 525 im Katechismus. Bei ihrer Aufgabe, die christliche Moral zu lehren und anzuwenden, benötigt die Kirche den Eifer der Seelsorger, das Wissen der Theologen und den Beitrag aller Christen und Menschen guten Willens. Der Glaube und das gelebte Evangelium schenken jedem eine Lebenserfahrung in Christus, die ihn erhält und befähigt, die göttlichen und menschlichen Wirklichkeiten dem Geist Gottes entsprechend zu beurteilen. So kann der Heilige Geist sich ganz einfacher Menschen bedienen, um gelehrte und höchste Würdenträger zu erleuchten.
Das ist auch ein ganz wichtiger Abschnitt. Er redet davon, dass es so etwas wie einen Glaubenssinn bei den Gläubigen gibt, die sie auf dem rechten Weg bewahren, weil sie eben sensibel sind und diese Lebenserfahrung in Christus machen können. Und solchen Menschen, die haben wir eine Nase dafür, wenn dann hier und da die Theologen, von denen oben die Rede ist, so subtile Abweichungen von der Lehre der Kirche bringen. Da haben solche einfachen Leute hier und da ein gutes Gespür dafür. Aber der Katechismus sagt eben in der ersten Hälfte dieses Abschnittes auch ganz klar, ganz wichtig ist für die Kirche der Eifer der Seelsorger, die eben nun diese Katechese halten, von der wir vorhin gesprochen haben. Und es kommt dazu das Wissen der Theologen. Der Beitrag der Theologen scheint mir vor allem darin gegeben zu sein, dass sie helfen in der Begründung der christlichen Lebensregeln. Es zeigt sich immer wieder ganz allgemein, dass ethische Regeln sind, manchmal werden die lange, lange tradiert, aber die Begründungen für diese Regeln, die können sich stärker wandeln als die Regeln. Also es gibt hier und da später bessere Begründungen für die alten Regeln. Und da scheint mir der Ort zu sein, wo die Theologie sehr wertvolle Hilfe leisten kann.
Die kirchlichen Ämter sind im Geist brüderlichen Dienens und der Hingabe an die Kirche im Namen des Herrn auszuüben. Wer im Dienst der Kirche steht, soll sich hüten, sich bei der moralischen Beurteilung des eigenen Tuns auf eine bloß individuelle Sicht zurückzuziehen. Er soll so weit wie möglich das Wohl aller im Blick haben, wie es im natürlichen und geoffenbarten Sittengesetz und daher auch im Gesetz der Kirche und in der Lehre des Lehramtes über die sittlichen Fragen zum Ausdruck kommt. Es ist nicht angemessen, das persönliche Gewissen und die Vernunft dem moralischen Gesetz oder dem Lehramt der Kirche entgegenzusetzen.
Der Grund für diese Aussage eben bei der persönlichen Gewissensentscheidung doch sehr gut hinzuhören und hinzusehen auf die Weisung der Kirche hängt damit zusammen, dass der Mensch immer wieder dazu neigt, sich selber etwas vorzumachen. Also diese Warnung ist schon berechtigt, sich bei der moralischen Beurteilung des eigenen Tuns auf eine bloß individuelle Sicht zurückzuziehen. Denn wenn ich das nur so aus meiner eigenen kleinen Perspektive und aus meinem eigenen Interesse betrachte, dann ist die Gefahr groß, dass sich dann doch irgendwie eine egoistische Sicht durchsetzt.
So kann sich unter den Christen eine echte Haltung kindlicher Liebe zur Kirche entwickeln. Sie ist die normale Entfaltung der Taufgnade, die uns im Schoß der Kirche gezeugt und zu Gliedern des Leibes Christi gemacht hat. In ihrer mütterlichen Sorge vermittelt uns die Kirche die Barmherzigkeit Gottes, die über alle unsere Sünden siegt und insbesondere im Sakrament der Versöhnung wirkt. Als eine sorgende Mutter spendet sie uns auch in ihrer Liturgie Tag für Tag die Nahrung des Wortes und der Eucharistie des Herrn.
Diese Aussage von der kindlichen Liebe zur Kirche und von der mütterlichen Sorge der Kirche wird heute oft relativiert, in Frage gestellt. Man wittert hier, dass die Kirche eben den Menschen irgendwie unmündig halten will. Aber wenn wir den ganzen Abschnitt uns in Erinnerung rufen, dann sehen wir, dass das nicht so gemeint ist. Wir bleiben natürlich irgendwo Gott gegenüber und insofern auch der Kirche gegenüber, die uns den Willen Gottes immer neu zeigt, Empfangende und insofern in einer Haltung von Kindern. Wir erinnern uns auch an das Wort Jesu, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Aber damit ist nicht gemeint, dass wir nicht auch kritisch fragen dürfen, dass wir nicht auch die Gründe einsehen dürfen für die Weisungen der Kirche.
Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet in der Katechismus-Sendung. Bei uns zu Gast ist heute Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Vor der Musik haben wir die Kirche als Mutter und Lehrmeisterin, diesen Artikel aus dem Katechismus, begonnen zu betrachten und sind stehen geblieben beim sittlichen Leben und dem Lehramt der Kirche. Wir haben festgestellt, dass das sittliche Leben ein geistiger Gottesdienst ist und das christliche Handeln Nahrung in der Liturgie und in der Feier der Sakramente empfindet. Wir möchten weitermachen nun beim Punkt 2 auf der Seite 525. Dort geht es dann um die Gebote der Kirche. Es ist dies der Punkt 2041. Dort heißt es: Die Gebote der Kirche stehen im Dienst eines sittlichen Lebens, das mit dem liturgischen Leben verbunden ist und sich von ihm nährt. Der verpflichtende Charakter dieser von den Hirten der Kirche erlassenen positiven Gesetze will den Gläubigen das unerlässliche Minimum an Gebetsgeist und an sittlichem Streben im Wachstum der Liebe zu Gott und zum Nächsten sichern.
Jawohl, also bei den Geboten der Kirche, man kann ja sagen, warum braucht es noch Gebote der Kirche? Wir haben ja schon die 10 Gebote. Das ist darin begründet, dass eben diese eigentlichen Gebote der Kirche mit dem liturgischen Leben verbunden sind. Wie es da heißt, es geht eben darum, ein gewisses Minimum an religiöser Praxis. In den 10 Geboten geht es ja nicht um eine religiöse Praxis, sondern einfach um ein gutes Leben im Alltag. Aber bei den Geboten der Kirche geht es eben um diese religiöse Praxis, und da soll ein Minimum festgelegt werden, was der einzelne Gläubige zu tun hat. Und übrigens, es gibt ja so den Eindruck bei vielen Gläubigen, diese Gebote der Kirche seien irgendwie abgeschafft, die gäbe es nicht mehr. Und jetzt ist es ganz wichtig und gut, nun hier sehr gut zuzuhören und sich sagen zu lassen, nein, diese Gebote der Kirche, die existieren noch, sie sind enthalten eben an dieser Stelle im Katechismus der katholischen Kirche.
Das erste Gebot, du sollst an Sonn- und Feiertagen der Heiligen Messe andächtig beiwohnen, verlangt von den Gläubigen, an der Eucharistie teilzunehmen, zu der sich die christliche Gemeinschaft am Gedenktag der Auferstehung des Herrn versammelt.
Ja, eben, das ist die sogenannte Sonntagspflicht, also die existiert nach wie vor, dieses Gebot. Wir müssen uns das einfach einmal wieder sagen lassen von der Kirche. Das ist nicht das Maximum, was möglich ist, sondern das Minimum. Also mindestens am Sonntag soll der Gläubige an der Eucharistie teilnehmen. Es gibt ganz viele Gläubige, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, auch an Werktagen die Eucharistiefeier zu besuchen. Manchen ist sogar die tägliche Heilige Messe ein wirkliches Anliegen geworden und ein Bedürfnis, und sie haben entdeckt, welche Kraft aus dieser Teilnahme für sie erfließt für den Alltag. Also an und für sich könnte man sagen, die Normalität ist mehr als nur der Sonntagsgottesdienst. Das Minimum, das der Katechismus eben hier festhält, das Minimum ist, an Sonn- und Feiertagen die Heilige Messe zu besuchen.
Das zweite Gebot, du sollst deine Sünden jährlich wenigstens einmal beichten, sichert die Vorbereitung auf die Eucharistie durch den Empfang des Sakramentes der Versöhnung, das die in der Taufe erfolgte Umkehr und Vergebung weiterführt.
Ja, es ist hier nicht festgehalten mehr, dass diese jährliche Beichte eben in der Osterzeit sein muss. Sie kann einfach irgendwann im Jahr sein. Du sollst deine Sünden jährlich wenigstens einmal beichten. Natürlich theologisch betrachtet, im strikten Sinne ist die Beichte, die persönliche Beichte, nur vorgeschrieben für schwere Sünden. Aber ich glaube, in einer weisen Vorkehrung sagt die Kirche hier, unabhängig davon, ist es gut, einmal im Jahr diese persönliche Besinnung vorzunehmen und eben auch persönlich zu beichten. Aber wiederum als ein Minimum für die Entfaltung, für das geistliche Leben, häufiger zu beichten, ist allen empfohlen, erlaubt, selbstverständlich. Auch hier wieder können die Abstände individuell verschieden sein. Es gibt Menschen, die haben sich zur Gewohnheit gemacht, einmal im Monat zu beichten, andere alle Vierteljahre oder zweimal im Jahr. Vielleicht ist es auch unterschiedlich in einzelnen Lebensphasen. Es gibt vielleicht Lebensphasen, wo man eine häufigere persönliche Beichte braucht, weil sie mit Seelenführung verbunden ist. Es gibt vielleicht ruhigere Phasen im Leben, wo es nicht mehr gleich dringlich ist. Aber das Kirchengebot sagt, einmal im Jahr wenigstens.
Das dritte Gebot, du sollst wenigstens zur österlichen Zeit sowie in Todesgefahr die Heilige Kommunion empfangen, gewährleistet ein Mindestmaß für den Empfang des Leibes und Blutes des Herrn. Dabei wird auf die Verbindung mit den Festen der Osterzeit, dem Ursprung und Zentrum der christlichen Liturgie, Wert gelegt.
Hier ist also die Osterzeit drin in Bezug auf die Kommunion. Also auch hier muss man in Erinnerung rufen, die Teilnahme an der Heiligen Messe ist immer sinnvoll, auch dann, wenn man nicht zur Kommunion geht. Also von hierher gesehen ist eben das Minimum, wirklich das Minimum, einmal im Jahr wirklich auch die Eucharistie zu empfangen und das eben zur Osterzeit.
Das vierte Gebot, du sollst gebotenen Feiertage halten, vervollständigt das Sonntagsgebot durch die Teilnahme an den liturgischen Hauptfesten, welche die Mysterien des Herrn, der Jungfrau Maria und der Heiligen ehren.
Hier sind also die Feiertage gemeint, dass wir mit dem Kirchenjahr mitleben und eben die gebotenen Feiertage halten. Hier muss man sagen, dass das auch ein bisschen von Region zu Region verschieden ist, welche Feiertage gebotene Feiertage sind. Dort, wo ein an sich gebotener Feiertag nicht geschützt ist durch, durch den staatlichen Feiertag, wird es nicht immer möglich sein, dann an Gottesdienst teilzunehmen. Und welche Feiertage eben geschützte Feiertage sind, das ist halt von Region zu Region, von Land zu Land etwas unterschiedlich.
Das fünfte Gebot, du sollst die gebotenen Fasttage halten, sichert die Zeiten der Entsagung und Buße, die uns auf die liturgischen Feiern vorbereiten. Sie tragen dazu bei, dass wir uns die Herrschaft über unsere Triebe und die Freiheit des Herzens erringen.
Hier ist zu sagen, dass es nicht mehr zur Zeit jedenfalls nicht mehr so viele gebotene Fasttage gibt. Im Moment sind gebotene Fasttage der Aschermittwoch und der Karfreitag. Das hat sich im Laufe der Geschichte und von Region zu Region und Konfession zu Konfession auch etwas geändert. Und dann kommt noch dazu, dass hier eben auch die Bischofskonferenzen eine gewisse Kompetenz haben, zu modifizieren, was denn Fasten konkret heißen kann. Zum Beispiel bei uns in der Schweiz ist das Freitagsgebot so modifiziert, dass gesagt wird, jeder soll selber entscheiden, was für ihn ein spürbarer Verzicht ist am Freitag. Der Verzicht auf Fleisch ist nicht für alle ein Opfer.
Die Gläubigen sind auch verpflichtet, ihren Möglichkeiten entsprechend zu den materiellen Bedürfnissen der Kirche beizutragen.
Jawohl, also hier steht nicht, die Gläubigen sind verpflichtet, eine besondere Steuer zu bezahlen, sondern es heißt hier eigentlich nur, sie sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten entsprechend den materiellen Bedürfnissen der Kirche beizutragen. Also weltweit betrachtet geht die Kirche davon aus, dass sie die materiellen Bedürfnisse deckt mit freiwilligen Spenden, je nach den Möglichkeiten der Gläubigen. Und von hierher gesehen sind so die Kirchenbeitrags- und Kirchensteuersysteme, wie wir sie in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz kennen, in gewisser Weise ein Sonderfall.
Ja, danke für diese Ausführung jetzt zu den fünf Kirchengeboten. Herr Dom, Herr Cassetti, in diesem zweiten Kirchengebot heißt es, dass man wenigstens einmal jährlich seine Sünden beichten soll. Inwieweit macht so ein Gebot Sinn? Weil ich stelle mir vor, wenn ich einmal im Jahr beichte, wenn ich wirklich zu diesem Zeitpunkt einmal im Jahr Reue empfinde, die ja dazugehört zur Beichte, empfinde ich sie dann nicht auch öfters im Jahr und möchte öfters beichten? Also kann das sein, dass ich das ganze Jahr über kein Bedürfnis habe, meine Sünden loszuwerden und dann einmal im Jahr, ja, da gehe ich halt.
Also da kann man davon, also natürlich Reue soll man häufiger empfinden als nur einmal im Jahr, das ist klar. Also empfohlen ist ja jeden Abend die Gewissenserforschung, und wenn mir da etwas auffällt, dann kommt, was nicht in Ordnung war, dann kommt von selber auch die Reue. Es ist nur einfach auch zu bedenken, dass es eben viele oder verschiedene Weisen der Sündenvergebung gibt und nicht nur die Beichte. Also eben allein schon die Reue oder das Gebet oder die Lesung der Heiligen Schrift oder das Verzeihen oder das Tun von guten Werken ist in der Lage, die alltäglichen Sünden eben zu verzeihen, also dass Gott uns die Vergebung schenkt, auch im Gebet, wenn wir das bereuen. Mhm. Also insofern, aber trotzdem ist es natürlich empfehlenswert, häufiger als nur einmal im Jahr zu beichten. Allerdings muss man auch sagen, eben es gibt unter Umständen Lebensphasen oder Lebensumstände, die so ruhig verlaufen, dass es dann auch manchmal sagen auch die Leute, also ist mir wirklich, ich habe gar keine Möglichkeit, groß zu sündigen. Mhm. Ich bin krank, ich bin im Bett oder und dann krampfhaft irgendwie Sünden zu suchen. Muss auch nicht sein. Mhm.
Es ist ja, wie es gesagt ist, am Anfang das unerlässliche Minimum. Es heißt ja
genau,
nicht.
Genau, mhm. Das ist wichtig.
Mhm. Gut, wir haben einen ersten Hörer, Herrn Netter aus Eichstätt. Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Domherr-Cassetti, ich hätte da eine Frage. Sie haben ja da gesagt, also zu Ostern zur Kommunion zu gehen. Aber wäre es denn da nicht vernünftiger, man würde auch die Beichte zu Ostern machen, dann wäre ja alles zusammen, dass man praktisch sagen, das ist ja irgendwie wichtig, dass man sich sauber macht für den Herrn in der Eucharistie. Das wäre doch viel vernünftiger.
Es ist natürlich auf alle Fälle dort, wo man sich schwerer Schuld bewusst ist, ist ganz klar. Dort kann ich gar nicht zur Heiligen Kommunion gehen, wenn ich nicht vorher gebeichtet habe. Aber ich könnte mir denken, dass vielleicht, also und früher war es ja so, dass man das näher zusammengerückt hat im Kirchengebot, eben die Osterpflicht erfüllen, das hieß eben beichten und kommunizieren oder Ostern machen, wie es in der Schweiz geheißen hat. Das hieß beichten und kommunizieren, wie Sie es vorschlagen. Ich könnte mir denken, dass man hier das ein bisschen hier gelöst hat bei der Beichte von der Osterzeit mit Rücksicht auf den Priestermangel beziehungsweise auf die Ausrede. Wenn dann alle vor Ostern beichten wollen, dann haben wir zu wenig Beichtväter, dann brauchen wir die Generalabsolution. Und dann tappen wir so in diese Falle hinein, wo dann die Leute überhaupt nicht mehr beichten. Dann würde ich sagen, dann doch lieber, dass die Gläubigen sich übers Jahr verteilen für diese persönliche Beichte und man dann nicht sagen kann, ja, es ist nicht möglich, weil zu viele gleichzeitig etwa beichten wollen.
Aber ich glaube, was ganz wichtig ist heutzutage, das ist das Bewusstsein für schwere Sünde.
Überhaupt. Richtig, natürlich, das ist ein Grundproblem.
Weil ich habe den Eindruck, da geht man einfach so zur Kommunion. Also
das ist so. Ja, ist völlig. Eben, man kann sagen, die Beichtkrise, die wir erleben, die Krise des Beichtsakramentes, ist eben zugleich und vielleicht noch tiefer die Krise eines fehlenden Sündenbewusstseins.
Mhm. Mhm. Vielleicht auch einer fehlenden Katechese. Vielleicht.
Natürlich.
Mhm. Gut, ja. Herr Netter, danke Recht für diesen Dank, Beitrag. Ja. Alles Wiederhören. Gute. Wiederhören. Ja, als nächstes haben wir Frau Hasler in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Radio Horeb. Grüß Gott, Domherr.
Grüß Gott.
Ich habe schon öfters Ihre Sendung gehört und möchte vorausschicken, dass ich Ihre Vorträge sehr, sehr schätze, dankbar bin dafür. Und heute möchte ich aber etwas quer einsteigen bei Ihnen mit einer Frage. Und zwar haben Sie da kurz Unmündigkeit angesprochen. Und dazu ist mir in letzter Zeit in den Sinn gekommen, gerade weil jetzt wieder die Rede ist, es könnte die lateinische Messe wieder öfters in der Kirche verwendet werden. das ist, man kann das nicht generell ablehnen, aber ich denke zurück, ich bin schon älterer Jahrgang, habe als Kind, als Jugendliche erlebt, lateinische Messe. Ich konnte kein Latein und mit mir wahrscheinlich die allermeisten Leute nicht, außer eben Akademikern. Und wie könnten Sie sich vorstellen, wie Europa glaubensmäßig herausgekommen wäre, wenn um 1900 an einem Konzil beschlossen worden wäre, wir halten die Messe in den Volkssprachen. Dass die, und die Leute hätten seit daher in der Messe gewusst, und da gingen ja viele Leute bis, ich weiß nicht, bis vielleicht 1970 hin oder so, wenn sie da anders gebetet hätten, als nur gewusst hätten, hier findet etwas Ehrwürdiges, etwas Gottesfürchtiges statt, und aber sie haben nicht verstanden. Das ist meine Frage. Ich hoffe, gut, es ist Ihnen nicht zu viel.
Nein, danke, nein, Frau Häusler. Keiner Weise.
Ja, ich höre am Radio, danke.
Danke.
Man könnte zunächst einmal verweisen auf die altkatholische oder christkatholische Kirche. Die haben ja kurz vor 1900 auf die Muttersprache umgestellt und haben die Liturgie so gefeiert. Und ich würde sagen, die Entwicklung war in dieser kleinen, relativ kleinen konfessionellen Gruppe eigentlich nicht besser als in der katholischen Kirche. Vielleicht, es ist noch schwer zu sagen, also ich habe ja auch noch als Kind die lateinische Messe erlebt und es gibt auch viele Gebetbücher, die den Gläubigen geholfen haben, als die Messe noch Latein war, zu verstehen, was da geschieht. Also ich bin nicht sicher, ob die Entwicklung viel besser verlaufen wäre, wenn dieser Schritt zu den Volkssprachen früher getan worden wäre. Man muss auch sehen, also ich bin nicht ein Vertreter der Meinung, es wäre die Rettung der Kirche zurückzukehren, einfach zur alten Liturgie. Das allein würde, glaube ich, der Kirche auch nicht helfen. Aber man muss ehrlich sein und sagen, die Konzilsväter haben nicht das beschlossen, was nachher umgesetzt worden ist. Sie haben beschlossen in der Konstitution über die heilige Liturgie, dass der Muttersprache vermehrt Raum gegeben werden solle. Aber sie haben nicht die totale Übersetzung in die Muttersprache gewünscht. Und wenn ich mich zurückerinnere und wenn ich ältere Leute reden höre, hatte das Latein natürlich auch den Vorteil, dass man sich überall auf der Welt als Katholik, auch in einem Land, wo man die Sprache überhaupt nicht verstand, aber im Gottesdienst war man vertraut, weil es das gleiche Latein war, das man zu Hause hörte. Und dazu kommt das Problem der Übersetzungen. Es hat sich gezeigt, dass es doch gar nicht so einfach ist, den Reichtum dieser Gebetssprache in die Muttersprachen hinüberzubringen und dass manchmal über die Übersetzungen auch Einseitigkeiten dann verbreitet worden sind. Mhm. Andererseits sehe ich auch, dass eben, und ich habe das bei meiner eigenen alten Mutter erlebt, dass sie gesagt hat, es ist halt schon schön, dass man jetzt alles versteht, was gebetet wird. Also versteht im Sinne von der Sprache her. Mhm. Aber ich vermute, also ich meine, die evangelische Kirche, die altkatholische Kirche, die haben die Muttersprache schon lange, die kennen kaum etwas anderes. Und die Glaubenskrise und auch die Krise des sittlichen Lebens ist in diesen Konfessionen mindestens so ausgeprägt wie in der katholischen Kirche, wenn nicht noch ausgeprägter.
Es ist wahrscheinlich jetzt auch schwierig, so einfach ja, im Nachhinein zu überdenken, was wäre gewesen, wenn...
Genau, das ist in der Geschichte praktisch nicht möglich.
Nicht möglich.
Da kann man nur spekulieren.
Gut, Frau Hasler, ich denke, das war eine Antwort. Danke auch für diesen Beitrag. Es war ein Rückblick auf eine vorige Sendung. Schon lange in der Leitung wartet nun Frau Köck aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe folgende Frage. Ich bin ja schon älter, 38er Jahrgang. Und ich weiß, das war nie die Rede, dass Sünden, die letztlichen Sünden durch die Kommunion nachgelassen werden. Das weiß ich noch, als wenn wir gebeichtet haben, da hat man vielleicht ein bisschen, da hat man sich schon gar nicht mehr zur Kommunion getraut. Wie weiß man eigentlich jetzt neuerdings, dass das stimmt, dass die nachgelassen werden? Das hat man früher, war das überhaupt nie der Fall, dass man gesagt hat, durch die, man hat sich gar nicht zur Kommunion, wenn man ein bisschen gestritten hat, da hat man sich schon nicht mehr zur Kommunion getraut. Mhm. Und jetzt wird plötzlich, ja, ich kenne Leute, die sind 20 Jahre nicht mehr beichtet, ja, wir haben doch keine schweren Sünden. Das ist doch eigentlich, diese Lehre ist doch auch nicht richtig gewesen. Man weiß doch jetzt das gar nicht, ob das, ob die nachgelassen sind.
Herr Domherr Cassetti, schwierige Frage.
Es hängt sicher stark damit zusammen, wie man eben die Kinder unterrichtet hat. Und natürlich, wir sind auch unterrichtet worden, einfach regelmäßig zu beichten. Man hat versucht, in der Kinderkatechese die Kinder daran zu gewöhnen, eben einmal im Monat oder so zur Beichte zu gehen. Und man hat sowieso in der Katechese der Kinder nicht allzu großen Wert auf die Unterscheidung gelegt von schwerer und leichter Sünde. Aber ich meine, es gibt natürlich viele Bibelstellen auch, dass die sagen, wie Gott die Vergebung schenkt. Also eben nicht nur in der Höchstform der sakramentalen Lossprechung. Zum Beispiel, wenn wir das Vaterunser beten, es wäre ja sinnlos, wenn wir das zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wenn wir nicht daran glauben würden, dass das Gebet eben auch wirksam ist, wenn wir beten um die Vergebung. Und die Kirche hat schon immer gelehrt, sogar bei schweren Sünden, wenn ich nicht beichten kann, dass dann eben die Reue auch die Sündenvergebung schenkt. Also jedenfalls, es gibt auch Bibelstellen, dass eben das, wenn ich mich wieder neu unter das Wort Gottes stelle, dass das eben, dass Gott mir verzeiht oder die Liebe deckt eine Menge Sünden zu, heißt es in einem Apostelbrief. Ich würde sagen, man findet diese Sicht, die übrigens ja auch jetzt im Katechismus enthalten ist, von den verschiedenen Weisen der Sündenvergebung außerhalb des Bußsakramentes, das ist nicht etwas völlig Neues. Aber ich würde zugeben, dass das in der Verkündigung mindestens auch in meiner Kindheit zu kurz gekommen ist.
Okay. Da wollte ich noch was sagen. Ich habe ziemlich viele Enkelkinder und die haben also auch Kommunionunterricht. Da habe ich gesehen, da ist überhaupt nichts von den Kirchengebote. Und das habe ich auch zu meinen Töchtern gesagt, die sind ja auch schon alle nach dem Konzil geboren. Und habe ich gesagt, ihr müsst unbedingt schauen, dass die Kinder angehalten werden zum Beichten. Also alle 4 Wochen beichten. Und das machen sie jetzt auch dann, weil von der Schule und vom Regionsrat überhaupt gar keine Frage ist. Da gibt es ja welche, die haben noch nie gebeichtet. Die sind 20 Jahre und haben noch nie gebeichtet. Und noch was mit dem Beichten. Also ich wohne ja in München, da gibt's Kirchen, die setzen sich halt im Beichtstuhl. Wir sind immer Kloster angeschlossen, da bin ich heute mal am Samstag, ich gehe ja normalerweise nicht dahin. Der geht gar nicht im Beichtstuhl, da muss man in die Pforte gehen und sagen, sie, ich möchte beichten. Also die setzen sich gar nicht mehr rein. Also so ist es nicht, dass da keine Priester da sind, aber die bieten es gar nicht mehr an. Und die eine Tochter, die wohnt auch außerhalb München, der sagt, einmal im Monat sitzt der eine Stunde. Mhm. Also es ist schon auch von den Priestern her, dass die Bedeutung des Bußsakramentes für sie auch schon sehr verloren gegangen ist. Also würde ich schon sagen.
Da muss ich Ihnen recht geben. Also es auch bei uns in der Schweiz gibt es Orte, wo, obwohl es von der Kirche ausdrücklich so gesehen wird, dass die Erstkommunionkinder vor der ersten Kommunion auch beichten, das findet nicht statt, das wird einfach nicht beachtet. Und es gibt auch bei uns Kinder und Jugendliche, die haben nie einen wirklich guten Beichtunterricht mitbekommen. Obwohl es, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, überhaupt nicht schwierig ist, Kinder zum Beichten hinzuführen und sogar bei denen eine Freude am Beichtsakrament zu vermitteln. Das ist überhaupt nicht die Frage. Man kann sagen, natürlich, wenn ein Priester x-mal die Erfahrung macht, dass er sich zur Verfügung hält, im Beichtstuhl sitzt und es kommt niemand, dann kann man nachvollziehen, dass er dann nachlässiger wird mit dem Sitzen. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, wir müssten immer präsent sein und auch wirklich Zeiten anbieten. Die Hürde ist zu groß, wenn man zuerst am Pfarrhaus läuten muss oder an der Pforte läuten muss. Das ist wirklich nicht ideal. Auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass Jugendliche und auch Erwachsene eher wieder den Weg zur Beichte finden bei so besonderen Anlässen, bei Weltjugendtagen, bei Wallfahrten. In Wallfahrt, in Klosterkirchen ist es oft auch noch besser als irgendwie in einer Stadt- oder Landpfarrei.
Und vielleicht auch gerade für Jugendliche dort heranspannen, wo es vielleicht nicht gerade der Ortspriester ist, der mich kennt, sondern wo es einfach auch ein Fremder unter Anführungszeichen ist, dem ich das alles anvertraue. Ja. Danke, Frau Köck, für diesen Beitrag. Auch Ihnen, Herr Domherr Cassetti, vielen Dank für diese Sendung. Die Zeit ist leider schon zu Ende. Dürfen wir Sie am Ende noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns seine Barmherzigkeit immer wieder schenkt. Gepriesen sei der Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Gepriesen sei der Heilige Geist, der seine Kirche und uns mit seinem göttlichen Leben erfüllt. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen und alles Gute in die Schweiz.
Dankeschön.
Auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Das wünscht Ihnen Doris Frey.